Guten Morgen mal miteinander. Ja. Ich weiß gar nicht, ja. Es ist, glaube ich, schon notwendig mit dem Mikrofon. Glaube ich, es ist besser, dass alle da hinten etwas hören. He? Sehr gut. Ja, wunderbar. Ja, von der Zeit her, glaube ich, ist es dann, glaube ich, wir sind gewohnt so auf die 11, Viertel ab 11, so, das passt, dass ich das ungefähr abheile. Wunderbar. Ja, ganz herzlich willkommen oder auch danke, dass ich da sein darf. Ja, und ich habe ja gemerkt, bei euch kann ich Schweizerdeutsch reden. Ist das in Ordnung so? Oder ist es besser auf Hochdeutsch? Ja. Berndeutsch kann ich leider nicht, obwohl meine beiden Grossväter eigentlich aus Bern kommen. Aber ich bin in Zürich aufgewachsen. Und darum ich hoffe ich, es ist auch in Ordnung, wenn ich Zürichdeutsch rede. Ja, ja, wäre gut, Hochdeutsch? Ja. Okay, besser als in Hochdeutsch. Also ich bin ja auch mit einer Deutschen verheiratet, ja, das heißt, das sollte klappen, auch mit Hochdeutsch. Dann wollen wir das auf diesem Weg machen, super. Und ja, heute Morgen ist es ja ein bisschen besonders, weil ich werde einen Missionsvortrag machen. Es ist ja so, dass wir seit 8 Jahren in Bolivien am Arbeiten sind mit dem Mitternachtsruf und jetzt seit 2 Jahren aktiv auch unter den Mennoniten in Bolivien. Da will ich euch ein bisschen was erzählen. Ich habe auch eine Präsentation mitgebracht. Ich will auch verschiedene Bilder zeigen. Ich weiß jetzt gar nicht, da waren auch schon einige in der Gebetsstunde am Donnerstag über Livestream dabei. Wer hat da zugeschaut? Darf ich das mal sehen? Sehr gut, das sind ganz wenige. wunderbar. Und ja, das heißt, heute Morgen will ich anhand von einer Präsentation ein bisschen berichten von der Mission, was Gott am Tun ist in Bolivien, was wir da für ihn wirken dürfen. Und dann habe ich auch noch ein Video mitgebracht. Ich habe Mennoniten interviewt, die uns auch ein bisschen ein Zeugnis geben. Das soll auch ein Teil sein heute Morgen. Und dann aber auch ein bisschen noch kurz darauf eingehen, auf diese Textlesung. Weil es ist ja ganz interessant, wir haben ja gelesen, dass in Matthäus 10, das ist, wie heißt es eigentlich, ein starker Tupac, wenn man das so sagen kann. Hier haben wir gelesen, wo Jesus hier sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigene Hausgenossen sein. Und wir hier in der Schweiz, in Europa, wir überlegen uns, wie ist das gemeint? Ja? Was hat Jesus da gemeint? Wie müssen wir das verstehen? Das ist aber eigentlich nur für uns schwierig zu verstehen, weil wenn man in anderen Kontexten ist, ist das sehr, sehr verständlich, weil Menschen genau das erleben. Ja? Und das ist eben ganz interessant, dass die Mennoniten in Bolivien, von denen ich jetzt euch auch ein bisschen was weitergeben möchte, auch genau das erleben. Und für wenn sie diese Texte lesen, ist es genau das, was sie oft auch selbst erfahren haben. Ja? Es passiert Trennung, wenn Menschen zu Jesus kommen, vor allem wenn man in einem Kontext ist, wo das nicht gerne gesehen wird. In der arabischen Welt kennen wir das auch, oder auch in China und so weiter. Ja, ihr kennt bestimmt auch Berichte davon. Und darum dachte ich, es ist eine ganz, ganz passende Textlesung, vor allem jetzt, wenn wir ein bisschen mehr darüber hören und auch vor allem, wenn wir die Zeugnisse hören, die ich euch auch mitgebracht habe da aus Bolivien. Ja, dann will ich mal starten hier mit der Präsentation. Ich hoffe, das klappt mit dem Einrichten hier. So, kann man das ungefähr sehen, hä? Sehr gut. Ja, wir machen Missionsarbeit unter den Mennoniten und zwar habe ich mal ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild von den Mennoniten in Bolivien. Das sind die Altkolonie-Mennoniten. Ihr kennt vielleicht die Amischen, ja, in Amerika. Die sind sehr, sehr zu vergleichen. Die Amischen waren ja früher auch Mennoniten, aber unter Jakob Ammann hier in der Schweiz, die haben sich dann getrennt und sind nach Amerika. Und die sind dann da in Amerika gelandet. Und es gibt auch Mennoniten in Amerika, ja. Aber eben, es gibt auch ganz viele Mennoniten in Bolivien. Und da reden wir von ungefähr 100.000 Mennoniten, die da in Bolivien leben, vor allem in diesem Kanton oder Bundesland Santa Cruz. Das ist ungefähr so groß wie ganz Deutschland, hat aber nur 2,5 Millionen Einwohner. 2 Millionen sind in der Stadt Santa Cruz, in der gleichnamigen, und die restlichen 500.000 leben so gesehen im Rest von Deutschland, von der Fläche. Also sehr, sehr viel Land da. Und da leben diese Mennoniten in ungefähr 100 verschiedene Kolonien. und dass sie sehr kinderreich sind, also 8 Kinder, 10 oder 12 ist keine Seltenheit, tun sie sich eigentlich alle 20 bis 25 Jahre verdoppeln. Ja? Also sie sind sehr, sehr stark am Wachsen auch. Und darum ist es auch so, dass interessant ist, dass Kolonien sich auch am Ausbreiten sind. Das sind jetzt sogar welche nach Peru gegangen. Dann im Moment sind sie auch am Schauen, dass sie vielleicht nach Afrika können, nach Angola zum Beispiel. Und also sie sind immer wieder auch auf Landsuche, ja, breiten sich sehr stark aus. Und diese Mennoniten leben in ihren Kolonien eigentlich abgeschottet. Sie lassen natürlich eben, wenn sie nach Santa Cruz müssen, einkaufen oder so, dann rufen sie ein Taxi, dann fahren sie nach Santa Cruz. Auch wenn ich jetzt da hinfahre, die erlauben, dass ich da hinkomme, das ist kein Problem. Aber trotzdem, sie halten an ihrer Lebensweise fest und möchten auch bei dem bleiben. Ja? Und alles, was dahin führt, dass das geändert werden soll, das lehnen sie ab. Ja? Man soll bei dem bleiben, was man gelernt hat, ja? Was uns gelehrt worden ist. Das ist sehr stark vertreten, dieses Denken. Und was auch ganz interessant ist, dass sie sind überzeugt, dass sie das auserwählte Volk sind. Ja? Und der Weg in den Himmel ist da möglich, wenn man in der Kolonie lebt und wenn man die Gesetze achtet und respektiert, die in der Kolonie vorgegeben wird. So ist ihr Verständnis. Und so gesehen, aus ihrer Perspektive, wir sind alle auf dem Weg in der Hölle. Sie sind auf dem Weg in den Himmel, auch wenn sie nie sicher sind, ob es wirklich reicht. Ja, das ist die Werksgerechtigkeit. Aber immerhin haben sie die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Solange sie in der Kolonie wohnen bleiben, solange sie die Gesetze respektieren, wenn jetzt eine Sünde passiert ist, und da ist nicht nur Sünde aus der Bibel, also sie haben die Bibel, das ist auch das Buch, sie haben immer am Sonntag, gehen sie zur Predigt, da wird eine Predigt vorgelesen auf Hochdeutsch, ja, oder auch gepredigt auf Hochdeutsch. Und das heißt, sie glauben an die Bibel, sie glauben an Gott. Ja, das ist ja, die Mennoniten kommen ja ursprünglich aus der Wiedertäuferbewegung hier in der Schweiz. Ja. Und das ist interessant, dass darum, sie haben dann zusätzlich zur Bibel, haben sie auch hier den Katechismus. Ja. Das ist auch das, was sie in ihren Schulen tun. Die Kinder, die gehen bis 11 oder 12 Jahre, gehen die in ihre Schulen. Dann ab die Mädchen ab 12 Jahren und die Jungs ab 13 Jahre gehen sie dann arbeiten, also auf dem Hof. Die Mädchen zu Hause bei der Mutter, die Jungs dann draußen mit dem Papa. Und aber solange sie in der Schule sind, lernen sie diesen Katechismus auswendig. Und es ist ganz, ganz interessant. Ich will das mal ganz kurz ein bisschen, weil es ist so traurig eigentlich auch. Weil sie haben alles, was die Grundlage ist, was die richtige Grundlage ist, aber sie verstehen sie nicht richtig. Ja? Die Bibel ist in Hochdeutsch, ja, und das ist auch bei ihnen, die Bibel muss in Hochdeutsch sein, sie selber reden aber Plattdeutsch. Ja? Das ist eine eigene Sprache und durch das, das ist wie, wir reden Schweizerdeutsch und dann die Bibel auf Hochdeutsch, aber weil sie das nicht so gelernt haben, auf der Art und Weise, wie wir das jetzt in der Schule gemacht haben, lesen sie da zwar die Bibel oder sie hören die Predigten auf Hochdeutsch, sie lernen auch den Katechismus auswendig, aber sie verstehen ihn nicht. Und vor allem ist es interessant, dass die Ältesten, jede Kolonie hat ein Ältester, das ist so wie der Papst eigentlich in der katholischen Kirche, diese Autorität hat er, die möchte nicht, dass die Lehrer den Kindern erklärt, was der Katechismus genau bedeutet, weil das macht nur dumm im Kopf, sagen sie, dumm im Kopf. Also es verwirrt, ja. Und es werden vielleicht plötzlich ungemütliche Fragen gestellt. Weil es ist, das ist so, ich will euch das mal zeigen. Zum Beispiel heißt es hier, welches ist der wahre Weg zur Seligkeit, zum Himmel, zur Rettung? Dann die Antwort, der Glaube an Jesus Christus, unseren Heiland und sein vergossenes Blut. Also ganz klar, ja. Oder weiter dann zum Beispiel, was wird bei dem wahren Glauben erfordert? Und die Antwort ist herzliche Buße oder Sinnesveränderung, dass man seinen verdorbenen Zustand erkenne und bereue. Ja, also ganz klar. Oder wie wird im Neuen Testament die Veränderung des Herzens genannt? Sie wird genannt die Wiedergeburt, die neue Kreatur. Also ganz, ganz klar. Und dass dieser Katechismus lernt jeder Mennonit in der Schule auswendig. Wenn Sie von der Schule gehen mit 11, 12 Jahren, können Sie den auswendig zitieren. aber sie haben es nicht verstanden, um was es geht. Ja? Und es ist darum so traurig, dass sie so nah sind an der Bibel, an Katechismus, an dem, was das Wort Gottes lehrt, aber sie sind dennoch so weit entfernt, weil sie diese Menschen durch ihre Werksgerechtigkeit, sie haben nicht das richtige Verständnis vom Evangelium. Ja? Sie denken, sie sind gerettet oder auf dem Weg zur Rettung, aber sie sind nicht so gerettet, wie es uns die Bibel lehrt. Ja? Und das ist darum so traurig. Und darum sind das Menschen, die das Evangelium auch wirklich brauchen. Ja? Und ich will mal ganz kurz noch ein paar Beispiele geben, auch von Gesetzen. Also einerseits Gesetze, ganz klar, man soll nicht lügen, so werden die Kinder erzogen. Man soll nicht stehlen, man soll nicht die Ehe brechen und so weiter. Das sind Gesetze, aber eben auch eigengemachte Gesetze. Und da gibt es zum Beispiel einerseits, das ist das Fortbewegungsmittel, Autos sind nicht erlaubt. Ja? Selber ein Auto besitzen und am Steuer sitzen ist verboten. Wenn Sie natürlich jetzt aus der Kolonie müssten, wegen auch gesundheitlich oder so, zum Krankenhaus fahren, dann oder eben Besorgungen machen, Ersatzteile kaufen, vielleicht für einen Traktor oder sonst Einkäufe, dann darf man ein Taxi annehmen, man ruft da an, oder Sie haben ja kein Handy, Handy ist ja auch verboten, aber es ist so, dass Sie haben oftmals auch bolivianische Arbeiter, die dann bei Ihnen arbeiten, die haben ein Handy und so können Sie dann den Taxifahrer anrufen und so haben Sie Ihre Wege, wie Sie ein Taxi bekommen, aber Sie dürfen selber nicht fahren. Und darum, in den Kolonien ist immer nur hier mit dem Buggy, mit der Kutsche ist man unterwegs und das ist interessant, wenn Sie jetzt auf dem Feld arbeiten, sind ja alles Landwirte, jeder hat ein paar Kühe zu Hause, wo Sie dann Ihre Milch herbekommen. Und dann, sie arbeiten im Ackerbau und darum wurde ich auch schon immer wieder mal gefragt, was tun wir eigentlich in der Schweiz beackern oder ackern, wie sieht da die Landwirtschaft aus, das ist ihre Welt, ja. Und darum haben sie auch Traktoren, aber die sehen ein bisschen anders aus als bei uns. Die Gummiräder werden weggenommen und Stahlräder montiert, weil ein Traktor mit Gummirädern ist weltlich. Und wir wollen uns nicht der Welt gleich machen und darum haben wir Stahlräder. Das ist ganz praktisch, du hast nie ein Loch im Reifen, aber dafür halt ein aufgerissener Boden und sonst vielleicht nicht so gemütlich. Aber das Interessante ist, dass der Bagger, die Kutsche, hat Gummireifen. Warum ist das möglich? Weil der keinen Motor hat, den man antreibt. Also man fährt nicht mit dem Buggy und am Steuer und tut sich fortbewegen, darum sind da Gummiräder erlaubt. Ja? Beim Traktor ist es anders, darum Stahlräder. Das sind solche Gesetze. Ja? Weiter ein Gesetz, das ist sehr ein kurioses Gesetz hier. Das ist ein Mähdrescher. Ja? Und es ist so, dass der Mähdrescher, der hat Gummireifen und der hat ja eine Kabine zum Fahren. Und weil es ja nicht erlaubt ist, wenn etwas Gummireifen hat, dass man fährt, tun sie die Kabine abbauen von einem Mähdrescher, etwas konstruieren, um es mit dem Traktor zu verbinden. Dann tun sie den Mähdrescher hinter dem Traktor ziehen, übers Feld ziehen, um zu dreschen. Wenn man jetzt fragt, warum das so ist, dann wird gesagt, wir haben das schon immer so gemacht und wir müssen bei dem bleiben, wie es uns gelehrt worden ist. Ja? Oftmals haben sie selber keine Erklärung, warum Dinge so sind, wie sie sind. Es wird einfach so angenommen, wie es schon immer war und bei dem müssen wir bleiben. Ja? Und auch Kleidung, also eben ganz wichtig, die in Plattdeutsch sind das Schlobachsen, die Latzhosen für die Männer, da auch die Frauen ihre Tracht, auch da ist alles geregelt, ja, also wie auch genäht wird, der Faden, da darf kein heller Faden sein, muss ein dunkler Faden sein, wie die Frauen ihre Haare machen, wie es geflechtet werden muss, alles ist vorgegeben. Selbst es gibt Gesetze, wie man Häuser bauen muss. Ja? Alles ist geregelt. Ja? Und da muss man gehorchen und bei dem bleiben, wie man es gelehrt bekommen hat. Und eben, Handy ist verboten, Internet ist verboten, Strom ist verboten. Und wenn jetzt jemand versteckterweise ein Handy hat, was auch immer wieder mal vorkommt, auch gerade mal die Jungen und so, klar, hat er gesündigt gegen die Kolonie und dann muss er zum Ältesten gehen und Buße tun, das Handy wegmachen natürlich und dann tut der Älteste im Namen Gottes ihm Vergebung zusprechen. Und im Verständnis der Altkolonie Mennoniten ist es auch so, dass jeder, der Älteste, der hat den Schlüssel vom Himmel, um den Himmel aufzuschließen und zuzuschließen. Und das, was die Mennoniten, die Altkolonie Mennoniten am meisten fürchten, ist, dass sie ausgeschlossen werden, dass sie in Gemeindedisziplin gestellt werden. Weil eben jetzt zum Beispiel dann hat jemand ein Handy oder hat sonst etwas getan, was gegen die Kolonie geht, dann wird es, muss er zum Ältesten gehen. Wenn er nicht bereit ist, das zu, in Ordnung zu bringen, dann wird er ausgeschlossen. Und damit ist er ausgeschlossen vom Himmel und auf dem Weg in die Hölle. Das bedeutet auch, dass dann alle anderen von der Kolonie keine Gemeinschaft mehr haben dürfen mehr mit ihm. Es wird nicht mehr die Hand geschüttelt. Es ist auch so, dass er dann, sie leben ja in ihren Kolonien und es ist oftmals ein bisschen weiter entfernt vom nächsten Dorf. Darum ist es so, dass sie zum Beispiel ihre Milch, die sie produzieren, wird dann der Käserei, die auch in der Kolonie ist, geliefert. Das wird dann aufgeschrieben, der Wert von der Milch, den sie da hingebracht haben. Mit diesem Wert können sie dann auch im Laden einkaufen, der direkt daneben steht. Und so können sie ja auch dann ihre Produkte verkaufen, einkaufen. Wenn sie ausgeschlossen sind, ist das nicht mehr möglich. Sie können ihre Milch nicht mehr liefern, sie können mit dem Wagen nicht mehr dahin fahren, um im Laden was einzukaufen. Die Familie darf keinen Kontakt mehr haben mit ihnen, sie sind absolut isoliert. Ja? Und darum ist es nicht nur einfach nur, dass, klar, das ist ja das Schlimmste, dass du aus dem Himmel ausgeschlossen bist, aber auch sozial, wirtschaftlich, alles ist abgeschnitten und du wirst absolut isoliert. Darum ist es auch oftmals so, wenn Menschen zum Glauben kommen, ja, dann ist es ja eben so, dass sie plötzlich merken, ich habe ja Freiheit in Jesus, ich darf ein Handy haben, nur es geht darum, was ich mit meinem Handy mache. Ja? Ich darf ein Auto fahren und ich muss nicht in diesen Gesetzen leben, wie die Kolonie es mir vorgibt. Das ist natürlich ein Dorn im Auge. Darum, wenn jemand zum Glauben findet, zu Jesus kommt, wird er eigentlich ausgeschlossen. Und weil du so isoliert bist plötzlich, sind die meisten, tun sie dann wegziehen aus den Kolonien. So, ja? Und darum, wir sehen eine große Not unter diesen Menschen. Und darum, sie brauchen ein richtiges Verständnis, sie brauchen das richtige Verständnis vom Wort Gottes. Und da hat einfach der Herr uns ein Anliegen gegeben, um unter diesen Menschen zu arbeiten, um mit ihnen über das Wort Gottes zu reden und eigentlich aufzuzeigen, was das Wort Gottes richtig, was es wirklich lehrt. Und es ist interessant, die Ursprünge waren ja absolut korrekt, ja. Sie sind ja sogar gestorben für ihren Glauben, ja. Auch hier die Wiedertäuferbewegung und so weiter. Aber in der Geschichte, in dieser 500-jährigen Geschichte, gab es immer mehr, dass man die Grundlage des Wort Gottes verlassen hat und ist immer mehr in ihre Tradition und Gesetze reingefallen. Und wir stehen ja alle in dieser Gefahr, ja. Darum hat ja der Paulus den Galaterbrief schreiben müssen, ja. Also entweder fällt man ins Gesetz oder man geht in die Welt und in die Sünde. Darum hat er noch einen Korintherbrief geschrieben, so, ja. Es ist immer schwierig, auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Aber genau das müssen wir machen. Und das machen wir, indem wir das Wort Gottes ins Zentrum und es studieren, lesen, verstehen. Und dann fallen wir nicht in die linke oder auf die rechte Seite, ja. Und darum unsere Missionsarbeit unter den Mennoniten ist, dass wir einerseits, dass wir das Evangelium bringen möchten, diesen Altkolonie-Mennoniten, ja, und auf der anderen Seite, dass die Menschen, welche zum Glauben gefunden haben, die ausgetreten sind, ja, und das sind bestimmt auch schon 10.000 bis 15.000, vielleicht auch mehr, dass wir mit ihnen arbeiten können und ihnen das Wort Gottes näher bringen dürfen, dass wir ihnen gute biblische Lehre bringen dürfen. Das sind eigentlich unsere zwei Hauptfokusse, mit denen wir da arbeiten in Bolivien. Ja. Und eben aktiv unter den Mennoniten arbeiten ist eigentlich seit 2 Jahren, ja. Wir kennen es schon länger da, wir haben auch schon vorher da gewohnt, aber aktiv jetzt mit dem Mitternachtsruf sind wir seit 2 Jahren da. Und so haben wir verschiedene jetzt Dinge machen dürfen in den letzten 2 Jahren. Es war eigentlich sehr stark auch noch Aufbauarbeit. Wir haben einiges gebaut, wir haben unser Haus gebaut, wir konnten auch das Missionsgelände kaufen. Und so, wenn wir zurückschauen, da sieht man ein Bild von unserem Missionsgelände, was wir erwerben durften. Da steht ein Missionshaus drauf, da haben wir einen Anbau und den möchten wir eben auch nutzen für dann Bibelunterricht, für Bibelstunden. Und das Interessante ist eben, dass dieses Missionsgelände, und darum haben wir das auch genau da gekauft, wo es ist, ist gegenüber von einer Klinik, wo in Zukunft diese Altkolonie Mennoniten herkommen werden oder hinkommen werden. Ja. Und wir dachten, wir müssen einen strategischen Ort finden, um halt eben auch die Mennoniten so gut wie möglich erreichen zu können. Eine Möglichkeit ist eben, dass man die Mennoniten in ihren Kolonien besucht. Oder eben, du bist an einem Ort mit einem Missionsprojekt, wo sie hinkommen. Ja? Und das ist genau hier dieser Bau da, was man da sieht, diese Betonplatte. Das ist dieses Krankenhaus, was in Zukunft dann hoffentlich fertiggestellt wird. Und wir würden dann direkt gegenüber sein und hätten die Mennoniten aus der Altkolonie eigentlich direkt vor unserer Haustüre. Ja? Und das ist hier noch ein Blick auf diesen Anbau, so haben wir den gekauft, vor eineinhalb Jahren war das jetzt, glaube ich. Wir haben den jetzt ausgebaut, und so sieht das heute aus. Und hier möchten wir eben jetzt, wenn wir zurückkommen, also jetzt wo wir geflogen sind am Ende Februar, haben die Fliesenleger gerade noch die letzten Fliesen verlegt. Die Glastüre wurde eingebaut, also es ist eigentlich frisch fertig geworden. Bei den WCs müssen wir noch Sanitäranlagen installieren und so weiter. Aber wir sind dankbar, dass wir jetzt da bautechnisch eigentlich im Großen und Ganzen fertig sind, dass wenn wir jetzt zurückgehen, jetzt am 12. Juli werden wir zurückgehen, wieder nach Bolivien, wollen wir dann direkt anfangen mit Bibelunterricht, Sonntagabend, und eigentlich für alle, die Interesse haben, sind willkommen. Es gibt bestehende Gemeinden da, wo wir sind, auch bestehende Mennonitengemeinden. Aber wir denken gerade auch als Mitternachtsruf mit biblischer Lehre, mit Tiefgang, können wir da auf jeden Fall auch noch eine Ergänzung sein. Und darum, es wird auf am Sonntagabend auf Plattdeutsch wird das sein, wo wir da anfangen, die Bibel zu unterrichten. Und das ist eigentlich mein Wunsch, mit dem Römerbrief anzufangen. Aber bevor ich mit dem Römerbrief anfange, ist mir bewusst, ich muss eine ganz große Einleitung machen, weil gerade auch, wenn Menschen aus der Altkolonie ausgetreten sind, die haben ein sehr, sehr oberflächliches Bibelwissen. Ich habe zum Beispiel auch Bibelstunde gemacht, Jugendstunde in einer Gemeinde, und da waren Jugendliche da, die vor 3 Jahren damals ausgetreten sind aus der Kolonie. Und dann habe ich halt ein bisschen erzählt und dann auch ein Beispiel genommen aus dem Alten Testament, wo es um die Stiftshütte ging, die Bundeslade. Und dann habe ich gefragt, du wisst ihr überhaupt, was die Bundeslade ist? Und dann haben die den Kopf geschüttelt und haben gemerkt, ups, da muss ich ganz von vorne anfangen, ja, und da ist ganz, ganz viel Wissen nicht vorhanden. Und darum, bevor du zum Römerbrief kommst, ja, was die Grundlage unseres Glaubens ist, ja, was das komplette Evangelium erklärt, muss man eine ganz, ganz große Einleitung machen. Und so wollen wir anfangen, ganz klein, und wir sind gespannt, was der Herr vorhat da. Und einfach, dass wir in diesem einerseits eben Evangelium bringen können, aber auch die, welche ausgetreten sind, dass sie wachsen dürfen im Verständnis vom Wort Gottes, Jesus Liebe bekommen dürfen und wirklich hingegeben Jesus nachfolgen dürfen. Und und so haben wir in den letzten 2 Jahren eigentlich sehr, sehr stark, haben wir Zeit investiert in Bauprojekte. Dann haben wir eben Sprache gelernt, Plattdeutsch. Die Sprache dürfen wir lernen, und ich hoffe jetzt, dass in der Zeit, wo wir hier sind, dass sie nicht allzu stark in den Hintergrund rückt, ja. Und darum muss ich jetzt auch da gucken, dass ich dabei bleibe, plattdeutsche Predigten höre, plattdeutsche Bibel lese. Es gibt eine plattdeutsche Bibel, ja. Und genau, dass wir, wenn wir zurückkommen, dass wir da anfangen dürfen. Dann war es noch so, dass in den letzten 2 Jahren durfte ich auch noch meine Bachelorarbeit machen. Wir haben da an einer Universität studiert, auch Doro und ich. Und in dieser Bachelorarbeit ging es auch um die Mennoniten, nämlich der Alkoholmissbrauch in den Altkolonien, weil Alkohol ist ein großes Problem, auch unter den Mennoniten da, gerade bei den Männern. Einerseits ist es so, dass wenn die Jugendlichen, ja, zum Beispiel ein Gesetz ist auch, dass es verboten ist, Fußball zu spielen, Volleyball zu spielen, das ist verboten, also auf strengste, Und dann ist es so, dass die Jugendlichen auf die Koloniestraßen gehen, das sind alles Erdstraßen, kommen zusammen und tun dann halt lieber halt Bier saufen und besaufen sich auch. Manchmal ist es auch so, dass Drogen im Spiel sind und so weiter. Eben dann oftmals tun sie Radio hören ist ja auch verboten, oder eben sie haben ein Handy dabei und da wird halt eben ab und zu auch Sachen angeguckt, die nicht so gut sind. Und so die Jugend da, haben dann eigentlich sehr stark auch Berührung mit Alkohol und mit all diesen Sachen. Einerseits das, da lernen sie es kennen, aber auch die Eltern, wenn zum Beispiel Ernteausfälle sind, man verschuldet sich vielleicht wohin mit meinen Sorgen, oder eben man hat wirklich Sünde getan, was auch die Bibel als Sünde bezeichnet, Ehebruch und alles Mögliche, und sie wissen nicht hin, wo damit. Und um das alles zuzudecken, fangen sie an zu trinken. Ja. Und darum, es gibt, oder was auch sehr stark immer wieder ist, was ich immer wieder höre, dass Kinder aufwachsen, sie bekommen nicht nur wenig, wenn überhaupt Liebe, ja, es ist wenig Anerkennung, es ist keine Liebe, es wird nicht geredet, was sehr oft passiert, ein Kind kommt zu den Eltern, hat eine Frage, sagen sie, na, geh weg, geh spielen da. Und obwohl sie eigentlich oft große Familien haben, ist trotzdem eine sehr, sehr große Kälte auch da. Und da einer hat mir ein Zeugnis erzählt, auch in dieser Bachelorarbeit habe ich eben auch wieder Interviews geführt mit Leuten, die in der Altkolonie waren, die Alkoholprobleme hatten. Und einer hat mir erzählt, ich habe nie gehört von meinem Vater ein Lob, genau das Gegenteil, du bist nichts wert, aus dir wird nie was. Und hat, so ist er aufgewachsen und hat sogar mir gesagt, dass er in seiner Jugendzeit sich dreimal versucht hat umzubringen sogar. Und da war dann einer, der auch zur Flasche gegriffen hat, und das war einer, dem ohne Alkohol ging es nicht. Ja. Und das ist wirklich immer wieder auch Fälle, die da sind in den Kolonien. Ist nicht jeder natürlich, ja, aber es ist ein sehr, sehr, sehr starkes und gehäuftes Problem so. Und eben, wenn, wohin mit deinen Sorgen, wohin mit deiner Last, wenn du nicht zu Jesus kannst. Ja? Und da ist eben der Alkohol eine Möglichkeit. Aber Jesus bringt uns die Lösung, ja? Und hilft uns, unseren Problemen zu begegnen und sie zu bewältigen. Ja? Und genau das ist, was wir auch in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Und eben auch immer wieder mal Koloniebesuche, wo wir in Kolonien gefahren sind. Es ist auch was ganz praktisch ist, dass ich aus der Schweiz bin, ich bin kein Mennonit und ich bin auch nicht jemand, der früher da war, oder ich war niemand, der in der Altkolonie gelebt hat, weil oftmals sagt man ja eigentlich, dass es gut ist, dass wenn ein Chinese zu einem Chinesen geht, dann versteht er viel besser die Denkweise von den Chinesen, und darum ist es ganz praktisch, er spricht die Sprache und so weiter. Bei den Altkolonie-Mennoniten, wenn jemand sich bekehrt hat und rausgegangen ist und den Ausschluss bekommen hat, dann kommt der bei ihnen auf den Besuch, die hören, dass er ein Ausgeschlossener ist, und dann machen sie auf den Absatz Dreh und gehen weg. Und das ist fast unmöglich für einen, der in der Altkolonie ist oder gewesen ist und ausgeschlossen ist, sein eigenes Volk zu erreichen. Es ist möglich, ja, wir werden auch ein Zeugnis nachher hören von einem, der in der Kolonie geblieben ist, der bis heute da geblieben ist, der sich vor 5,5 Jahren bekehrt hat. Und klar, die Leute meiden ihn, aber er hatte mir erzählt, ein Treffen gehabt mit einem alten Bekannten. Er erzählt ihm das Evangelium, der geht nach Hause und bekehrt sich. Also auch das ist möglich. Aber eigentlich ist es so, dass wenn jemand in der Altkolonie ausgeschlossen worden ist, sehr schwierig sein Volk erreichen kann. Und darum ist es ganz praktisch, dass ich nicht in der Altkolonie früher gelebt habe, dass ich aus der Schweiz komme. Und vor allem, ich kann immer sagen, wenn Sie mich fragen, weil ich sehe ja genauso aus wie Sie, dann fragen Sie mich, ob ich auch ein Mennonit sei, sage ich nein. Aber ich komme von dem Land her, wo alles mal angefangen hat von den Mennoniten. Und dann machen sie ganz große Ohren. Ja. Und dann kann ich Ihnen erzählen von den Wiedertäufern und wie sich das entwickelt hat nach Holland zum Menno Simons. Der war ja ein katholischer Priester. Ja. Der hat dann auch aufgrund von Zweifel in der katholischen Kirche hat er dann die Bibel genommen, angefangen zu studieren und wirklich den Herrn gefunden. Ja. Und so, wenn ich dann über diese Schiene mit ihnen anfange zu reden, sind sie ganz, ganz offen. Und ich habe offene Türen eigentlich. Ja. Es ist ganz, ganz interessant, wie ich dann auch mit Leuten über die Bibel reden konnte, wo dann Familienangehörige mir sagten, ich kann mit meinem Papa zum Beispiel nicht über die Bibel reden, weil, klar, in seinen Augen bin ich verdreht als Sohn und du kannst gerne kommen, sagt dann oftmals dann ein Familienangehöriger, wenn das Verhältnis sich vielleicht wieder besser entwickelt hat, aber nicht über die Bibel reden. Ja. Aber wenn ich komme mit der Geschichte und mit den Mennoniten und Wiedertäufern, dann sind sie eigentlich sehr, sehr offen. Und wenn du über die Geschichte sprichst, tust du automatisch über die Bibel reden, weil das ist ja eine Glaubensbewegung. Ja. Und darum ist es ganz, ganz interessant. Und das haben wir in den letzten 2 Jahren auch immer wieder tun dürfen. Und so eine ganz kleine Vorstellung, was wir in den letzten 2 Jahren machen durften. Und es ist so, was ich vorher schon angesprochen habe, das Missionsgelände gegenüber ist eben eine Klinik, da ist ein Deutscher, der da als Arzt arbeitet und der hat schon hier in diesem Dorf, wo eben jetzt auch das Missionsgelände ist, hat er seine bestehende Klinik, ja. Das ist ein Deutscher, der da als Arzt arbeitet, der spricht auch Plattdeutsch perfekt und weil er eben Plattdeutsch ist, Arzt ist, und auch die Mennoniten dann medizinische Hilfe suchen, kommen ganz viele dahin zu dieser Klinik, wo er arbeitet und wo sie eben eine plattdeutsche Bedienung bekommen. Und es ist interessant wirklich, das sind Mennoniten, die fahren teilweise Stunden. Ich habe mal mit einem geredet, der hat 6 Stunden ist er gefahren, um in diese Klinik zu kommen, obwohl auf dem Weg zwischen seinem Wohnort und der Klinik andere spanisch sprechende Kliniken waren. Aber es ist ihnen wert, eine plattdeutsche Bedienung. Es ist ja auch oft so, dass die Frauen kein Spanisch können. Also in Bolivien wird ja Spanisch gesprochen, ja. Die Männer können oft Spanisch, weil sie halt auch dann die Einkäufe machen, nach Santa Cruz fahren und auch mit den ganzen Händlern sprechen. Aber die Frauen können oft kein Spanisch, die Kinder auch nicht. Und darum ist es halt sehr, sehr wertvoll für sie, irgendwo hinzukommen, wo man eine plattdeutsche Bedienung bekommt. Und so hat dieser Arzt da wirklich ganz viele Mennoniten eigentlich immer bei sich in der Klinik. Und diese Klinik ist jetzt bestehend, so sieht das oft aus vor dieser Klinik. Und der hat jetzt im gleichen Dorf, hat er jetzt einen Neubau angefangen. Es sieht so aus, wenn man das erkennen kann, da im Hintergrund, das, so hat es ausgesehen im Dezember 2021. Diese Klinik hat er angefangen zu bauen, um eben noch mehr Mennoniten behandeln zu können. Und dieser Neubau ist direkt gegenüber von unserem Missionsgelände. Aber es ist so, dass jetzt im Moment, im Februar, jetzt wo wir geflogen sind, hat es so ausgesehen, ist doch nicht so weit gekommen, wie das vielleicht geplant war. Er hat zwischenzeitlich seine Finanzen in andere Projekte investiert. Wir haben dieses Gelände da gekauft, um gegenüber zu sein von dieser Klinik. Es ging ein bisschen, es hat sich jetzt alles ein bisschen länger hinausgezögert. Wir dachten, schade, dass es nicht weitergeht, ja. Aber auch da hat der Herr Gedanken darüber oder weiß, er ist der Herr der Mission. Wir konnten die Zeit nutzen, eben um die Sprache zu lernen, unsere Zeit in die Bauprojekte zu investieren, war von dem her vielleicht auch gar nicht so schlecht. Im Moment, also jetzt eben, als ich im Februar jetzt hierher kam, es waren die Bauarbeiten die Bauarbeiter am Arbeiten. Es geht vorwärts, auch wenn langsam. Und wir hoffen halt, dass das jetzt in Zukunft fertiggestellt wird. Vielleicht ist es auch ein Gebetsanliegen, ja, dass diese Klinik fertiggestellt wird. Der Arzt arbeitet nicht mit einer Mission, ja. Er arbeitet für sich selbst, mit seiner Familie. Er verdient auch sein Geld und mit diesem Geld tut er dann eben auch diese Klinik dann fertigstellen. Und wenn die dann fertig ist, die Klinik, ja, dann haben wir diese Ansammlung hier von Mennoniten direkt vor unserer Haustüre. Und das ist so genial. Und weil sie eben auch so geschichtsinteressiert sind und offen sind dafür, möchten wir auch unsere Räumlichkeiten, die wir jetzt gebaut haben, möchten wir eine Geschichtsausstellung machen. Ja? Und dann, wenn sie dann da, ich habe auch da bei unserem Anbau oder bei unserem Missionsgelände, habe ich eine Überdachung weiter rausgezogen, die in die Richtung von der Klinik geht. Da will ich dann auch noch einen Zementboden dann machen, Stühle, Tische hinstellen, ein kleines Lädelchen, wo man Sachen verkaufen kann, Getränke und sonst Sachen, Snacks, dass die einfach kommen, weil die warten. Oftmals geht eben nicht nur der Patient dahin, sondern eben der Mann kommt mit oder der Sohn oder der Onkel und dann sitzen die da und warten einfach den ganzen Tag und machen nichts. Das ist super praktisch, dann können sie bei uns in den Schatten sitzen, können was trinken, können was knabbern und Sie sehen, hier ist eine Geschichtsausstellung und wir hoffen dann, dass wir sie da durchführen können und durch die Geschichte mit dem Evangelium erreichen können. So, ja. Das ist eigentlich so der Gedanke hinter diesem ganzen Projekt. So, ja. Genau. Vor 3 Jahren war es, als ich hier war mit einem Vortrag, glaube ich, war das auch, und da haben wir auch für jemand gebetet. Das war der Franz Hiebert. Das war ist ein Ältester in einer Kolonie. Und wir haben damals aufgerufen zum Beten, dass wir einfach für diesen Mann beten, weil ich habe auch in dieser Kolonie zu zwei, drei Familien einen guten Kontakt entwickeln dürfen. Und wir haben dann einfach, und eben auch Familien, die zum Glauben kamen, und dann waren wir da bei denen und dann war die Frage, hey, wollen wir nicht gemeinsam anfangen zu beten für diesen Ältesten? Und dieses Gebetsanliegen habe ich dann auch mitgenommen. Und es wurde dann auch angefangen, vor 3 Jahren für diesen Franz Hieber zu beten. Und es ist interessant, dass ich dann beim nächsten Besuch, dann war das 4, 5 Monate später, war ich dann wieder in Bolivien und habe dann mit dieser Familie gesprochen, hey, wie sieht's aus mit dem Ältesten da bei euch in der Kolonie? Und dann sagten sie mir, ja, es ist sehr interessant, weil dieser Älteste ist sich unglaublich am Verhärten, ja, der will strengere Gesetze, noch strengere Gesetze reinbringen in die Kolonien. Ein Verständnis auch, was sie haben, ist, dass sie sagen, wir gehen durch Leiden ins Himmelreich, ja. Und dieses Leiden ist das, was sie eigentlich dann ja auch selbst machen, ja. Das Leben muss streng sein, es muss beschwerlich sein. Und so kommen wir, je strenger unser Leben hier auf der Erde, desto höher die Möglichkeit, dass ich in den Himmel komme, ja. Und so hat dann dieser Älteste gesagt, hey, das ist ganz, also jetzt auch wieder landwirtschaftlich, die tun ja dann säen und ernten und tun dann die Ernten reinholen. Und die hatten bis zu diesem Tag hatten sie Anhänger, wo man 10 Tonnen laden konnte, um die Ernte nach Hause zu führen. Der sagte, das müssen wir abändern, wir müssen zu dem gehen, wie es früher war. Früher hatten wir nur Anhänger, die 2 Tonnen geschafft haben. Wir müssen diese alten Anhänger wieder einführen. Das Leben muss strenger sein, es muss so sein, wie es uns früher gelehrt worden ist. Das ist nur ein Beispiel, dann gab es auch noch andere Gesetze. Und diese meisten Mennoniten in dieser Kolonie, die waren sehr, sehr dagegen. Es gab sehr Konfrontationen da mit diesem Ältesten. Und was interessant ist eben, dass dann eben auch Mennoniten da gesagt haben, hey, aber wo steht das in der Bibel? Ja? Und dass sie dann selbst eigentlich mit der Bibel kamen und gesagt haben, zeige uns, was in der Bibel steht. Das ist genauso, wie wir es eigentlich machen müssen. So, ja? Und das Interessante ist dann, als ich dann, ich bin ja dann wieder weggegangen und dann sind dann ein paar Monate verstrichen, bis ich wieder da vorbeiging. Und dann war es so, dass ich gefragt habe, hey, wie sieht's aus mit diesem Ältesten? Hat sich da was getan? Und er sagte mir, es ist unglaublich, das ist eigentlich jetzt wieder in die andere Richtung gegangen. Also diese Gesetze konnten nicht durchgeführt werden, das war zu viel Widerstand da. Und dann war es so, dass er jetzt sogar sie haben mir dann erzählt, wie er jetzt predigt, auch im Sonntagsgottesdienst. Und das ist eben sehr interessant, weil er angefangen hat, in Plattdeutsch zu predigen und halt eben Dinge sagt, wie wenn Leute, schaut mal, jetzt, das hat mir jetzt auch der beim letzten Besuch, gerade jetzt noch im Februar gesagt, dass es ging um die Predigt, oder in der Predigt ging es um die Pharisäer, und so erzählt er das dann, die Pharisäer, die haben nur auf ihre eigenen Gesetze geachtet, ja, sie haben nicht auf Jesus geschaut. Und, und dann hat er gesagt, er in der Altkolonie zu seinen Mennoniten, wenn wir nur auf unsere Gesetze schauen und nicht auf Jesus, dann sind wir nicht viel besser als die Pharisäer zur Zeit Jesu. Unglaublich. Und ich dachte, das kann gar nicht sein. Ja? Und was halt für mich interessant ist, dass ich habe damals vor 3 Jahren überlegt, soll ich diesen Namen an die Wandtafel werfen da. Und ich habe es dann gemacht, die Leute haben angefangen dann zu beten und irgendwie muss es was bewirkt haben. Ja? Und das ist einfach interessant, dass dieser Mennonit sich in diese Richtung entwickelt und wir beten weiter für ihn. Ich weiß nicht, ob er wiedergeboren ist oder nicht, ja, das weiß nur der Herr. Ich hatte auch noch nicht die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Das ist meine Hoffnung, dass wenn ich jetzt zurückgehe, dass ich mal auch mit ihm mich unterhalten kann. Es ist aber auch so, dass du als Ältester, wenn du in der Bibel Erkenntnisse oder wenn du in der Erkenntnis vom Wort Gottes wächst und wirklich die Dinge richtig verstehst, ja, musst du aufpassen, weil ich habe eine Geschichte mitbekommen von einer Kolonie in Argentinien. Der hat sich wirklich bekehrt, der Älteste, kam zum Glauben, hat die Wiedergeburt erleben dürfen, hat dann das auch angefangen zu predigen und die haben ihn ausgeschlossen, abgesägt und er konnte kein Ältester mehr sein. Eigentlich bist du Ältester auf Lebzeiten, du wirst gewählt und bist es bis zu deinem Tod, aber er wurde abgesägt und ausgeschlossen, weil es hat ihm nicht gepasst, was er gepredigt hat. Ja? Und selbst wenn du, halt, also, wenn du als Ältester wirklich zur Erkenntnis von der Wahrheit kommst, musst du sehr, sehr, sehr Weisheit haben, wie du es vermittelst, dass alle mitkommen können. Ja? Und einfach, da brauchen wir auch Weisheit, können wir auf jeden Fall für ihn auch beten, für diesen Franz. Ja? Und was auch interessant ist, in dieser Kolonie gab es einen jungen Mann, den Cornelius, hier sehen wir ihn, und es ist so, dass dieser junge Mann, der hat sich, jetzt ein Jahr lang war das Sorgekind von seiner Familie, der ist eben am Sonntagnachmittag, ist er auf die Gassen gegangen, auf die Straße mit seinen Freunden, hat er sich besoffen, hat auch Drogen genommen und so weiter, das war das große Sorgenkind. Und dann war es so, dass ich diese Familie besucht habe, wo er wohnt. Und eben zu dieser Familie auch habe ich einen guten Kontakt entwickeln dürfen mittlerweile. Und dann ist er eben, kommt nach Hause, er ist wütend, er ist zornig, er ist angetrunken und so weiter, hat seinen, muss sein ein Neffe gewesen sein, gekickt oder geschlagen, dann will die Mutter dazwischen gehen, hat sogar seine Mutter weggeschubst und so weiter, ist dann wütend und zornig aufs Feld gegangen und die sind dann nachgegangen ihm, haben ihn dann gepackt und dann ging es um die Frage, was passiert jetzt? Und es ist so, dass in der Nähe, wo wir auch wohnen, das ist 1,5 Stunden von der Kolonie da, da gibt es ein Zentrum, ein Rehabilitationszentrum von Mennoniten, die wiedergeboren sind, ja, und die Mennoniten helfen möchten in ihren Schwierigkeiten. Und da sind dann Mennoniten da, die Alkoholprobleme haben, auch eben Medikamentenmissbrauch, Eheprobleme, alles Mögliche. Und dieses Rehabilitationszentrum arbeitet sehr, sehr stark evangelistisch auch, dass sie möchten die Menschen zu Jesus führen, weil nur Jesus wirklich frei machen kann. Ja? Und andere Sachen können auch helfen, aber es ist oftmals nur an der Oberfläche herumdoktern. Ja? Jesus kann das Grundproblem lösen. Ja? Und darum arbeitet dieses Reha-Zentrum sehr, sehr stark evangelistisch auch, sehr, sehr schön und es bekennen sich immer wieder Menschen da. Und sie sagten mir so, zur Hälfte sind Altkolonie-Mennoniten da, zur Hälfte Mennoniten, die in modernen Kolonien leben, also so wie du und ich, ja, mit Autos, Handys und ganz normal. Und so arbeitet dieses Reha-Zentrum da und das ist 10 Minuten von da, wo wir wohnen, aber von dieser Kolonie ungefähr 1,5 Stunden entfernt. Und so, sie kennen das, dieses Zentrum da, und dann ging es um die Frage, ja, was passiert jetzt? Und dann ging es um die Frage, es wäre doch jetzt eine Idee, ihn da zum Reha-Zentrum zu fahren. Der Papa war auch noch ein bisschen hin und her gerissen, weil eben es gab jetzt halt Fälle, die da auch von dieser Kolonie, die waren in diesem Reha-Zentrum. Ein Beispiel, das habe ich auch, glaube ich, vor 3 Jahren erzählt, war der Heinrich Friesen. Der war stark, stark alkoholabhängig. Der hat bis 5 Flaschen Wein am Tag anscheinend getrunken. Und das, wo es wirklich auch schon am Körper sichtbar war, das geht nicht mehr lange und das ist irgendwann Ende. Und dann hat sein Bruder und sein Onkel ihn in dieses Reha-Zentrum geführt, diesen Heinrich Friesen. Und da hat er sich am ersten Tag hat er sich bekehrt. Unglaublich. Und er ist heute ein fröhliches Kind Gottes, frei von Alkohol und liebt den Herrn und will allen Menschen von diesem Jesus erzählen, der ihn frei gemacht hat. Ja. Ist wirklich, ich freue mich immer, wenn wir uns sehen und wenn wir miteinander austauschen dürfen. Und diese Familie oder auch diese Papa, klar, die wissen, wenn weil bei diesem Heinrich Friesen, der wurde dann natürlich auch ausgeschlossen aus der Kolonie und ist weggezogen von der Kolonie. Ja. Und darum, wenn jetzt hier unser Sohn geht jetzt da ins Reha-Zentrum, es kann sein, dass er sich bekehrt und dann zurückkommt, er wird vielleicht ausgeschlossen von der Kolonie dann muss er wegziehen. Ja. Und das will man natürlich nicht. Und darum war da noch ein bisschen Hin- und Hergerissenheit. Aber dann wurde der Entscheid getroffen, doch, der kommt da in dieses Reha-Zentrum. Die haben ja keine Fahrzeuge. Ich war mit meinem Pickup da. Und dann wurde ich angefragt, kannst du uns da hinfahren? Habe ich gesagt, natürlich, selbstverständlich. Aber der Cornelius wollte natürlich nicht mitkommen. Da hat sich gewehrt mit Händen und Füßen. Was hat man gemacht? Kurzer Prozess da. Er wurde geknebelt und gefesselt, wurde auf einen Pickup geladen. Und dann auch seine Brüder, Onkel und alle möglichen sind auch auf den Pickup gestiegen. Und dann sind wir losgefahren, da ins Reha-Zentrum, haben da abgeladen, haben ihn reingebracht, zu 4 zu 5, haben ihn da reingeführt, bis er dann da drin war. Und dann war es so, dass ich genau diese Leute, die da arbeiten in diesem Reha-Zentrum, und dann wurde mir dann gesagt von dem einen, und es gibt ja Leute von euch, die bekommen auch unseren Freundesbrief, und ich habe an diesem gleichen Abend, das war der 27. Dezember, war das glaube ich, habe ich diese E-Mail rausgelassen, dass jetzt er einer ist, der kam ins Reha-Zentrum und wir sollen beten, dass er zum Glauben kommen darf. Und übrigens, hier ist auch eine Liste für die, welche Interesse haben an diesem Freundesbrief. Ja. Könnt ihr euch gerne hier eintragen. Ich lege es einfach hier hin, wenn da Interesse da ist. Aber für die, welche gebetet haben, will ich das auch als Zeugnis weiter sagen dürfen. Nach 3 Wochen hat mir dann einer erzählt von den Mitarbeitern, dass sich Cornelius bekehrt hat. Ja. Er kam zum Glauben und das hat mich riesig gefreut. Ich habe ihn dann auch jetzt besucht, bevor wir hierher kamen. Und er ist wirklich, er ist aufgestellt, er ist fröhlich, es ist einfach eine Freude, jetzt ihn zu sehen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, hey Cornelius, warst du eigentlich, hast du realisiert, was da abging? Warst du klar im Verstand, was wir da mit dir gemacht haben? Und er sagt, doch, ich habe schon mitbekommen, was da passiert ist. Dann habe ich ihn auch gefragt, ja, weißt du auch, wer ich da hingefahren hat zum Reha-Zentrum? Sagt er, ja, das wusste ich auch, ich weiß, wer das gemacht hat, also ich war das ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, bist du mir noch wütend, was ich da gemacht habe? Ja, und sagt er, ich bin nicht wütend, ich bin dir dankbar, dass du mich dahin gefahren hast. Ja, und er ist wirklich, wirklich fröhlich und mutig und ist einfach jetzt ein Genuss, mit ihm ihn so sehen zu dürfen. Und jetzt, er ist jetzt noch bis Ende März, ist er jetzt noch in diesem Reha-Zentrum, dann geht er nach Hause. Und es ist einfach schön zu sehen, wie da auch Gott am Wirken ist und auch ein Gebetsanliegen. Einerseits wie es in Cornelius, dass er auch standhaft bleiben kann, auch jetzt, wenn er zu seinen Freunden kommt, mit denen er früher immer halt alles Mögliche gemacht hat, was man hätte nicht tun sollen, dass er auch da ein Licht sein darf. Und auch diese Familie von ihm, die ist eigentlich sehr offen. Ja? Der Vater schenkt zum Beispiel auch seinen Mitarbeitern, er hat eine große Käserei da, schenkt er plattdeutsche Bibeln, er tut mit seiner Frau eine stille Zeit machen am Morgen oder eine Andacht lesen. Ja? Das ist eine andere Mission da in Bolivien tätig, die machen solche Andachtsbücher und das tut er mit seiner Frau zusammen lesen. Das ist eine sehr offene Familie, sehr, sehr interessant. Und darum, ich denke, in der Familie wird er nicht große Schwierigkeiten haben, aber trotzdem, dass sie als Familie, dass einfach Gott weiter arbeitet in dieser Kolonie, an diesem Ältesten, dass da eine Erweckung passieren darf. Ja? Wir können das wirklich so ehrlich sagen. Und auch darum können wir gerne dafür beten, dass in dieser Kolonie, dass Gott arbeitet in diesen Kolonien, ja, und was auch interessant ist, dass gerade auch der Vater von diesem Cornelius, der war dann auch, ich habe mit ihm geredet, und der sagte von sich selbst, er würde eigentlich sehr wünschen, dass die Prediger, dass wir das Wort Gottes nicht nur kennenlernen können vom Sonntagsgottesdienst, sondern dass wir auch irgendwie mal unter der Woche uns mit den Predigern zusammensitzen, Fragen stellen, so in Richtung von Bibelstunde. Bis jetzt war das nicht möglich, die Altkolonien sehen das gar nicht gerne, ja. Aber auch da kann man dafür beten, dass die Möglichkeit entsteht, eine Bibelstunde zu machen. Vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit für mich, da hinzufahren. Und das sind einfach auch Gebetsanliegen, die ich euch mitgeben möchte, ja. Da könnt ihr gerne dafür beten. Ja, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten, sehe ich von der Zeit. Bis wann macht ihr normalerweise?
Heute Ausnahme.
Bis heute Ausnahme, ja? Okay. Weil jetzt gehen wir zum Part vom Video, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar sind es 3 Mennoniten, die alle früher in der Altkolonie waren und die Jesus gefunden haben, sind zum Glauben gekommen, sie wurden ausgeschlossen und leben heute außerhalb von der Kolonie. Und das einerseits ist es der Peter. Der hat das heute 69, glaube ich, hat sich vor 12 Jahren bekehrt, ja. Und dann haben wir hier den Johann, Der ist auch ein Mitarbeiter von diesem Reha-Zentrum, von dem ich erzählt habe. Und dann auch hier, das ist der Franz, der hat sich bekehrt. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Zeugnis oder sehr bewegendes Zeugnis auch, weil er hat sich vor 5,5 Jahren bekehrt. Und als eine Konsequenz, er ist bis heute in der Kolonie wohnen geblieben, und als Konsequenz, dass er sich bekehrt hat, es war so, dass er das auch seiner Frau erzählt hat. Seine Frau hat nicht positiv, nicht negativ reagiert, ganz normal. Dann kann man aber, hat mir erzählt, dann kann man mehr als 100 Mennoniten auf seine Kolonien mit ihren Kutschen, auch der Älteste, die Prediger und so weiter, die sind dann zur Frau und haben sie beredet und eigentlich sie da zu überreden können, weil er wurde ja jetzt ausgeschlossen, ja, er war jetzt ein Ausgestoßener, und sie konnte dazu beredet werden, sich zu entfernen von dem Ausgeschlossenen. Und das ist jetzt der Grund, dass er seit 3,5 Jahren hatte seine Frau nicht mehr gesehen, weil sie nicht mehr bei ihm wohnt, sie ist weggezogen mit den Kindern, also der jüngste Sohn ist 17 Jahre alt, ja. Aber seit 3,5 Jahren leben die nicht mehr zusammen. Sogar ist es so, dass die Altkolonie, für die ist eigentlich Scheidung ein Tabu, aber bei ihm haben sie das gesetzlich durchgebracht, dass er heute ein Geschiedener ist. Und das ist absolut absurd, ja. Und ich habe gefragt, hey, aber als ich das erste Mal gehört habe, dieses Zeugnis von ihm, habe ich gefragt, hey, aber kannst du nicht zurückgehen zu deiner Frau? Sagte, doch, ich könnte zurückgehen, aber für das müsste ich Jesus aufgeben. Und das kann ich nicht. Also unglaublich, ja. Und darum auch ein unglaubliches Zeugnis, was er hier hat. Ja, und auch für ihn können wir auf jeden Fall beten, ja. Und jetzt möchten wir einfach mal das Video abspielen lassen. Es ist so, dass es auf Plattdeutsch ist. Ich werde es mal hier mit Audio anmachen. Aber es ist natürlich mit deutschem Untertitel, ja. Also keine Angst. Jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich das einschalten kann. Genau, dann tue ich das einfach hier mal abspielen lassen.
Det är den där kringen part att den flestandet driver 5% kan det vara i de människan som att evigt i livet alla en edisernes.
Nej, jag tror jag vore för att säga det sen nicht. Jag vill säga glöva att det sen. Och det sen, om man vill en bibeltryck, så säger det att det sen inte vara i vore. Så jag behåpte att det är verkligen rest sen, och det sen att nicht, nu då något i bibelans lärde.
De grootste trouble wordt in de klinie als dat de Ola bloos nog eerder zelfs gemerkt de heilen tegen en er wordt weinig uit de Bibel geleerd op. Er wordt bestalen op eerder ene traditie nog geweest. Dat grootste probleem is in de klinie dat achten alle eerder gezaten dat zij heel van de Bibel zal zijn wij niet gered worden, dat is plus er gezegd zijn, wer fallen der, dat is een gehoorzamer. En wer dat niet fallen der, dat is de eigehoorzamer. En wo man zu den Menschen zegt, dat werd dat, kan de Bern huilen. En dan zal zijn leeg, dat Timotheus kapitel 3, vers 14. Dat zei ze plus, blijf bij dem, was du geleerd hast, plus dat engst je. Want als ik niet de leerers er gezegd zijn huilen, dan zeiden ze dat ze worden uitgesloten en wanneer ze uitgesloten zijn, dan is de hemel uitgesloten. Ik kon niet in de hemel aan, dan ga je naar de hal aan en dan is de angst weer dat ik dat kan, dat ik de zeiden eerder gezegd zijn hou.
Ik wil even geloven dat het grootste probleem is dat ze even geloofrecht zijn, dat ze behaupten dat ze het recht zijn. Want ze geloven even in dat wat de predikers en alles daar aan zeiden. Ze vertrouwen zo vast dat dat wat de predikers entzeiden, dat 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 is wat aan de hemel brengt, dat ze daar niet ruim geven voor je zes wat anders is wat de predikers zeggen. Ze zelf worden ze niet zoveel met de Bibel beschäftigen, ze worden vielleicht niet de Bibel lezen. Ze zijn vielleicht wat ze doen, maar de weinigste. Ze geloven vast aan dat wat de predikers en leer doen. En dan kan je ons feststellen, wanneer de predikers niet zeggen, of niet je moet waren waar je was, dan geloven ze dat.
Wat dat het zich anderen wordt, de worden maar mensen einfach handvoren en met de spazier en dat klar mehr um die Schrift davon sehen. Weil die haben so sehr Angst vor den Ausschluss, dass die haben vor den Ausschluss Angst aus vor der Bibel.
Das fällt an zwei Konten. Dass wir als Christen ganz früh rausgehen und teilen die Menschen auf Märkte, aber wir sind in so einer kleinen Prozent, was wir in jeder Knie die Christen sind, in so einer Fälle Städten, da lohnt sich einfach von den Knie dort bemerken, dass die rausgehen haben, dass sie das nicht haben. In der anderen Konten würde ich sagen, dass es stimmt, für das gottlose Volk, was in der Dienst ist leben, da fehlt einfach sehr fette Beten, dass sie das wohl ersäugen können. Und Gott ist allmächtig, erklären, wenn wir alle Töpfe reich beten für dich, dann können Gott auch, die Menschen lenken, dass sie mal können von Erdesatzen aufkommen, dass sie mehr würden an Gott die Wut bleiben, dann würde ich sagen, dann können sie noch den Ansicht kommen, aber das ist das Neuerland, sei ja schwierig, sei ja bedenklich, weil die Menschen noch mal wollen, zum Glauben kommen.
Ja, zum Rückkommen in der Oldenche, glaube ich, brauche ich einfach diese starke Begegnung mit Jesus, dass Jesus sich ganz besonders und er offenbart hat. Warum, wenn sie Hölle so sehr falsch an diesem einen Fall, wo Paulus der Timotheus sagt, dass jemand blieb, wie der Otto geliebt hat. Also sie Hölle, dass sie das sehr falsch und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann wird immer wahr, was er mit diesem Fall gequatscht, gedreht. Dort die sagst, du bist nicht im Glauben gekommen, wie kann das sein, wenn die Bibel sagt, dann darf jemand bleiben, wie der geliebt hat. So, nu, ich habe uns dort festgestellt, wenn ich nun meine alten Jahre auf das gegründet habe, dass ich dort bleibe, dass es dort ist. Und nun einfach bloß, dass ich selbst lese und dass ich das mehr vertraue, als dort, was alle Menschen rum an mir sagen, dann braucht es dort, dass ich eine ganz enge Begegnung mit Jesus zu mir kann, damit ich dort früh kann, wenn dort ist nicht einfach für diesen Menschen.
Ja, ich kam ja in 2018, in den 17. Juli, habe ich mich bekehrt. Das sind übrigens wie 5,5 Jahre. Und das Familienleben, das bürgerliche Leben, das ökonomische Leben, das einer zu leben hat, das ist viel spannender geworden. Ich dann hier in der Knie wohnen geblieben. Und dann habe ich nicht bei der Kreuzweg mal schalten, wie kann du nicht Bibelschreiben. Ich bin nicht mehr, wenn Leute reparieren, wir können aber nicht kommen. Und das ist für mich eine sehr schwere Zeit gewesen, ich hatte 5,5 Jahre. Aber von der anderen Seite gedacht, zum Glauben scheint, dass ich für Jesus Christus leben kann, dass ich den Heiligen Geist habe, ich würde bloß nicht Zeit tischen, das alle Leben, das dichte Leben. Ich sage Gott, noch einmal sehr dankbar, ich würde ihm viel mehr sagen, danken, dass er mich hat können. Ich habe die Dienst rausholen, dass ich zum Licht kommen, dass ich einfach Jesus Christus annehmen aus mein Erlöser und mein Rat. Ich würde sehr dankbar für.
So, erst wir haben sehr streng, dort haben wir da, haben wir sehr ehrlich, dort haben wir bekehrt. Und dann Leute sind euer, aber nun, dann können wir vertellen, dass wir uns hoffen, Leute, und dann wird es ganz streng. So habe ich sehr streng verboten, bin ich mal da, wie ich einfach aufkomme. Ich habe eigentlich gesagt, dass das soll unhörbar für mein Leben lang. Man soll mein Leben lang nicht mehr auf jeden Fall kommen. Aber was anders wie ist euer Meinung, dass ich habe ein Leben, ich habe eine große Angst, wenn ich denke, dass Jesus gut nach uns kommt, dass die Welt wird eng, dass es eng von der Welt wird kommen. Ich habe eine große Angst. Aber was ich mein Leben Jesus übergebe, dass ich habe für mich nicht bloß den Frieden, dass ich das glauben kann. Aber ich habe mir nicht bestätigt, dass ich das glauben kann, aber ich schaue mir auch, dass ich das innerlich Frieden hatte. Ich bin ganz friedlich über das, von der, wenn ich denke, dass Jesus wird kommen. Ich freue mich, ich bin nicht überrascht, wenn er wird kommen. Ich lerne auch. So, nun geht mir das am Hartschein. Und mit dem, was an mir ist, mit dem probiere ich das rückzustrahlen, wie wirklich ich mir das gewohnt habe. Und das ist, was ich keine Schwierigkeit für das Tier spiele. Ich checke das bitterlich, vielleicht sehr schaftig, aber am Hart wie ein Grautag kommt. Ich habe nicht Frieden im Hort. Ich habe den Frieden innerlich, wenn mir angegriffen wird, meine Eltern mich vermehrt haben oder sie mir rückgestellt haben. Ich konnte das einfach annehmen, ich wollte das wegen was sie da tun. Ich habe krank, das denke ich. Ich bin krank, so aus der Zeit von der noch sein. Sie leben nicht für Jesus und sie gleichen das auch nicht, wann ich für Jesus lebe. Sie möchten das alles als das, was sie erleben.
Ich würde sagen, die waren die Beden, die in Dorfherr, dass die mal die Worten aufgingen, dass die mal wählig werden, das Wort abzunehmen. Und auch noch, wenn die einfach mal Menschen eine kleine Namen führen und reden mit euch.
Und da wird einfach wirklich viel ehrlich für dich zu beten, dass sie dort ersagen können, dass sie ihre Gesetzen mal tachloten deiden und davon aufloten deiden, mal einfach Gottes Gebet fallen deiden. Da würden sie dort ersagen können. Und wir als Christen, die würden auch sagen, Dollar sollen die mit den Überschmerz zu reden. Aber wir sind so ein kleiner Port, uns würde das viel übermerken, wenn von den Bitterländern, wo die Christen wählen, wo die große Kirchen sind, die da einfach ganz ehrlich beten dann für das. Mit einem ethischen Fall, wo die Sonne dies in das Leben dann.
Ich glaube, sehr wichtig ist, dass wir, wenn jemand Zeit an ihrem Leben hat, für beten, für seine Menschen, für seine Kolonie, dass sie einfach beten dürfen, für das, dass sie sich aufstellen und dass sie mit dem Evangelium beikommen. Ich glaube, Paulus hat das online auch gar nicht. Er betet für das Gott mit der Aufmerksamkeit für das Evangelium. Ich glaube, das ist hier sehr wichtig. Die Menschen, die haben sich geschlossen für alles, was anders ist, als was sie denken. Und ich glaube, ein Ding ist einfach wichtig, dass wir verbeten, dass wir verbeten, dass wir das Wort aufmerken, dass er heute wieder zu Hause geht. Ja, und dann einfach, dass wir dann, das war für die rechte Zeit, Menschen schätzen, ihn zu begleiten. Und sie waren nicht rückkommen, dass dort bei ihnen, was ihnen betrachtet von den Tschechen. Dann zu lesen, wenn ich schloss, etwas, physikamente bitterliche Sachen auf die Schneide, etwas mehr Druck, mit Druck, was in ihrer Religion holen, dass sie nicht rückkommen. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Ding, dass wenn wir beten, dass sie einfach beten, dass sie sich selbst aufschlitten dürfen und dass Gott mit jemandem von sich nicht in der Schenke von ihnen zu begleiten.
Ja. Sehr bewegend. Schon ziemlich heftig, die ganze Sache. Und jetzt können wir, wenn wir das nochmal lesen, diesen Vers aus Matthäus, wo Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigene Hausgenossen sein. Und das ist genau das, was jetzt dieser Johann, dieser Franz erleben. Ja? Und wenn man das in diesem Kontext liest, dann versteht man plötzlich, was hier Jesus gesagt hat. Ja? Und es geht ja weiter hier. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, und hier geht's Kreuz, geht's nicht um Schwierigkeiten oder Krankheit oder irgend sowas, hier in diesem Kontext geht's Kreuz um Verfolgung. Ja, das Kreuz, das war ein Folterinstrument. Und wer nicht bereit ist, all das auf sich zu nehmen, um mir nachzufolgen, sagt Jesus, der ist meiner nicht wert. Aber dann sagt er, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Ja, wer sein Leben festhaltet. Oder festhalten will, wer nicht bereit ist, Jesus über alles zu setzen. Ja? Wer andere Dinge mehr liebt, zum Beispiel auch der Jüngling, er ging zu Jesus, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Jesus sagte, gib alles dahin, sei bereit, alles für mich aufzugeben. Verkauf auch dein Reichtum. Ja? Es geht nicht darum, dass wir unser Reichtum aufgeben müssen, aber Jesus hat das bei ihm seit dem Finger dahin gelegt, wo er sein Herz dran geklammert hat. Weil Jesus möchte, dass wir unser Herz ihm ganz geben. Und das war dieser Jüngling nicht bereit. Und darum ging er betrübt weg. Und das ist interessant, dass dieser Franz, er sagte, ich bleibe lieber so, wo ich bin, allein auf meinem Hof, und ich muss Jesus nicht aufgeben. Als ich alles wieder bekomme, was ich vorher hatte, und ich muss Jesus aufgeben. Das ist eigentlich er ist das Gegenzeugnis von diesem reichen Jüngling, ja. Und was aber dann interessant ist, darum habe ich dann auch dieses das gelesen von Petrus, ja, Was passiert dann? Petrus, der hat gesagt, ja, hey, wir haben alles aufgegeben, wir haben alles verlassen, wir haben dich über alles gesetzt. Und da sagt ja der Petrus in Markus 10, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und eigentlich mit der Frage, was ist denn jetzt dann mit uns? Weil du kannst alles verlieren, wenn du Jesus nachfolgst. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Und das ist interessant. Jesus möchte, dass wir ihn an über alles stellen. Ja? Dass uns nichts wichtiger ist, dass wir bereit sind, alles aufzugeben, wenn er ruft. Ja? Wenn wir ihm nachfolgen. Was ist die Konsequenz oder was ist das, was wir bekommen? Ja? Weil wir bezahlen einen hohen Preis dafür. Und es ist eben interessant, eben was Jesus als an Petrus sagt als Antwort. Einerseits geht es ums ewige Leben, ja, und das ist ja das Interessante, die Bibel berichtet uns, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, habt ihr das schon mal gelesen? Es steht sogar, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, weil Gott ist ein Richter und muss richten. Er ist gerecht und wir wollen alle, dass Gott gerecht ist. Aber weil wir schuldige Menschen sind, haben wir plötzlich ein ganz großes Problem. Aber das Interessante ist, wenn jemand sagt, ich will Jesus nachfolgen, ich tue Buße und folge Jesus nach, heißt es in Jesaja 33, 14, ich finde das so überwältigend, Jesaja 33, 14 heißt es, da geht es eben um dieses verzehrende Feuer und wer bei diesem wohnen kann. Und das kann jemand. Und hier steht es, die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Eigentlich niemand. Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Eigentlich niemand. Doch wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wenn die Gerechtigkeit Gottes dir zugesprochen wurde durch Jesus Christus, kannst du sogar bei diesem verzehrenden Feuer wohnen. Es ist unglaublich. Und darum haben wir plötzlich Frieden mit Gott. Das ist dieser himmlische Segen, Römer 5. Wir haben Frieden mit Gott, was eigentlich unmöglich ist, ist plötzlich möglich, durch Jesus Christus. Dann, wir bekommen ein Erbe, ein himmlisches Erbe, ein Lohn. Für was? Für nichts, was wir getan haben. Wir haben genau das Gegenteil verdient. Aber in Jesus begegnet uns Gott und wenn wir im Glauben zu Gott kommen, dann bekommen wir Frieden mit diesem heiligen Gott. Wir bekommen ein Erbe, wir bekommen einen Lohn. Dann unsere Seele kommt zur Ruhe in Gott. Ist ganz interessant, Jesaja 57, 20 sagt über die gottlosen Menschen, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein. So ist ein Mensch, der nicht in der Beziehung zu seinem Schöpfer lebt. Er ist aufgewühlt, er ist wie das aufgewühlte Meer. Aber durch Jesus Christus, wenn wir zu Gott kommen, dürfen wir Ruhe bekommen in unserer Seele. Dann, wir bekommen echte Freude, echten Frieden, echte Liebe. Das sind alles himmlische Segnungen, die der himmlische Vater den Menschen überschüttet, der zu ihm kommt im Glauben. Also es ist ziemlich viel, was wir da bekommen, wenn wir zu Jesus kommen. Aber es bedeutet, wir müssen Jesus an erste Stelle setzen, wir müssen bereit sein, alles aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Und dann bekommen wir die ganze Ladung der himmlischen Segnungen, die der Himmel bereit hat für uns. Aber wenn wir nicht bereit sind, alles aufzugeben, wenn wir nicht bereit sind, Jesus nachzufolgen, dann sind wir es nicht wert, Jesus Jünger zu heißen. Ja. Und darum aber, das ist so auch für mich ermutigend, dieses Zeugnis von diesem Franz. Und wenn er jetzt diese Tage sterben würde, es würde über ihm heißen, wohlgetan, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Und das ist doch das, was wir alle hören möchten eines Tages. Ja. Und somit möchte ich schließen und ich will noch miteinander beten. Herr Jesus, danke, dass wir sehen durften, was du am Wirken bist in Bolivien unter diesen Menschen, unter diesen Mennoniten. Es ist so bewegend und eigentlich auch herzzerreißend zu sehen, wie sie in ihren Gesetzen leben, so fern von dir. Und wir möchten einfach bitten, dass du unter diesen Menschen wirkst, dass du gehst und Menschen zu dir rufst, dass Menschen zum Glauben kommen dürfen, dass du auch die Menschen stärkst, die da zum Glauben gekommen sind. Wir möchten für Franz beten, dass er standhaft bleiben darf, dass er sich jeden Tag an dir erfreuen darf. Auch seine Frau, sie heißt Margareta, sie lebt in der Kolonie und sie ist depressiv, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass auch du dich ihr zeigst, dass du ihr das Herz aufschließt, dass auch sie zum Glauben kommen darf, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du wirkst und Großes tust, Herr. Und so möchten wir einfach dir diese Arbeit in deine Hände legen. Und wir danken dir einfach, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass du uns gefunden hast, dass wir dir gehören dürfen, dass wir überschüttet sein dürfen mit all diesen himmlischen Segnungen, die wir nicht verdient haben. Wir haben das Gegenteil verdient. Dennoch hast du das alles uns geschenkt. Und wir möchten dich bitten, hilf uns treu zu sein, hilf uns Nein zu sagen der Sünde, hilf uns Ja zu sagen zu dir und dass wir wirklich dir nachfolgen dürfen in Treue und dass auch wir das hören dürfen, Herr, wenn wir zu dir kommen dürfen, dass wir treu waren und dass wir eingehen in deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du es uns zusicherst, wenn wir dir nachfolgen. Und so möchten wir einfach jetzt diesen Morgen zurück in deine Hände zurücklegen. Wir danken dir für alles. Amen.